ja schon länger jetzt den zweiten Korintherbrief in der Reise, noch den ersten. Und wie wir jetzt die weitere Einteilung gemacht haben, in Summe eine, haben wir gesagt, eigentlich, wenn wir dann umsteigen wollen auf die Apostelgeschichte, haben wir die Chance, dass wir den Pfingsttext Apostelgeschichte 2 zu Pfingsten machen. Und jetzt sind dann bis zur Apostelgeschichte noch 9 bis 10 Termine gewesen. Und deswegen haben wir jetzt die 3 Kapitel ein bisschen feiner aufgeteilt. Das wird jetzt also kleinere Textstücke geben. Ihr seht, der Jochen hat immer das Problem, dass er von seinem Text alles einbringen will und dann so lang wird. Also vielleicht wird er sich leichter tun. Für mich ist es vielleicht ein bisschen anders, weil ich jetzt dann manchmal nur 4 oder 5 Verse habe. Aber wir probieren es einmal so. Ihr dürft uns dann gern Feedback geben, wie euch das gepasst hat, ob wir wieder längere oder kürzere Stücke nehmen sollen. Lassen wir uns einmal drauf ein. Der Jochen hätte heute angefangen mit den Versen 1 bis 6 vom 11. Kapitel. Er ist leider krank und nicht rechtzeitig gesund genug geworden. Und deswegen ziehe ich meinen Text jetzt vor. Paulus und die falschen Apostel, 2. Korinther 11, die Verse 7 bis 22. Ja, da gehört der zweite hin, ja. Ich habe scheinbar eine alte Vorlage genommen, aber gut, dass ihr aufpasst. Ja, es hätte jetzt nicht gepasst, absolut. Aber ich werde euch den richtigen Text lesen. Und die Verse 1 bis 6 gibt es dann nächsten Sonntag. Paulus schreibt jetzt dann die Korinther. Habe ich womöglich falsch gehandelt, als ich mich bescheiden zeigte und euch eine Sonderstellung einräumte, indem ich euch Gottes Botschaft verkündete, ohne etwas dafür zu verlangen? Andere Gemeinden habe ich beinahe beraubt und mich von ihnen bezahlen lassen, um euch umsonst dienen zu können. Und als ich bei euch war und nicht genug hatte, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, da bat ich nicht euch um Hilfe, denn die Brüder, die aus Mazedonien kamen, brachten mir eine weitere Zuwendung. Nie habe ich euch um die geringste Unterstützung gebeten und werde das auch nie tun. So sicher die Wahrheit, die ich von Christus habe, in mir lebt, werde ich nie aufhören, mich in ganz Griechenland dieser Tatsache zu rühmen. Warum? Etwa weil ich euch nicht liebe? Gott weiß, dass ich das tue. Jetzt bis zu Vers 11 praktisch. Ja. Der erste Punkt, den ich machen möchte, in 2. Korinther 11, ist, dass der Paulus in Korinth da praktisch gratis gepredigt hat. Also wir wissen, dass er nicht umsonst gepredigt hat, aber er hat gratis gepredigt. Er hat nicht davon gelebt. Und er sagt auch selber, dass das eine Sonderstellung ist. Das war eine besondere Situation in Korinth, weil von anderen Gemeinden hat er sich sehr wohl bezahlen lassen für seine Verkündigung. Das sagt er auch direkt dran im Vers 8. Andere Gemeinden habe ich beinahe beraubt und mich von ihnen bezahlen lassen. Ja. Und warum hat er sich nicht bezahlen lassen von den Korinther? Er war ja dort, was sind mehrere Monate, denke ich. Er sagt jetzt da selber im Vers 11, stellt er die Frage ironisch, warum? Etwa weil ich euch nicht liebe, Gott weiß es, dass ich euch liebe. Ja. Also er begründet es damit, dass er sie so liebt. Er wirbt ja jetzt er wirbt darum, dass sie ihn ernst nehmen, dass sie das, was er sagen will, wirklich aufnehmen, weil sie sind ja gegen ihn aufgewiegelt worden von diesen falschen Aposteln, auf die er noch zu sprechen kommt. Ich habe mir gedacht, vielleicht hat er auch gesehen, die großen sozialen Unterschiede, die es in Korinth gibt. Da waren ja ganz, ganz reiche Leute, reiche Händler in dieser Handelsstadt und es waren gleichzeitig in der Gemeinde viele Sklaven, die überhaupt nichts gehabt haben, den auch hätten gar nicht unterstützen können. Wenn er jetzt in der Gemeinde sich hätte bezahlen lassen von der Gemeinde, dann hätte er das Geld nur von den Reichen gekriegt und von den anderen nicht. Und vielleicht wäre er dann nicht so frei gewesen, sie anzusprechen, auch sie zu ermahnen. Wir werden später noch auf das Thema zurückkommen, gell? Wes Brot ich esse, das Lied ich sing. Vielleicht hat er die Gefahr gesehen und hat dann deswegen gesagt, nein, weil mich nur die halbe Gemeinde unterstützen kann und die anderen gar nicht, möchte ich gar nichts von euch nehmen, damit ich von niemandem abhängig bin und niemand auch Ansprüche hat auf mich. Aber er macht an mehreren anderen Stellen klar, dass es okay ist und auch normal ist, von der Verkündigung zu leben. Ja? Das ist mein zweiter Punkt. Ich lese euch da, das sind jetzt die einzigen Bibelstellen eigentlich, die, auf die ich da jetzt ein, mehr eingehen will. Im ersten Korintherbrief in Kapitel 9 sagt er das schon. Wisst ihr denn nicht, dass diejenigen, die im Tempel dienen, sich von den Speisen ernähren, die als Opfergaben zum Tempel gebracht werden? Und auch die, die am Altar Dienst tun, erhalten Anteil an den Opfer. Ebenso hat der Herr angeordnet, dass diejenigen, die die gute Botschaft verkündigen, von denen unterstützt werden sollen, die davon Nutzen haben. Er sagt, das ist also ganz normal. Und dort, wo er dann dem Timotheus schreibt, im ersten Timotheusbrief, Kapitel 5, das ist auch eine sehr bekannte Aussage. Älteste, die ihrer Aufgabe vollgerecht werden, verdienen Anerkennung und Lohn, besonders diejenigen, die sowohl predigen als auch lehren. Denn die Schrift sagt, hindert einen Ochsen nicht am Fressen, während er das Korn drischt. Und an anderer Stelle steht, wer arbeitet, hat auch Lohn verdient. Ja, da wird einmal aus 5. Mose zitiert und einmal Jesus selber. Das mit der Arbeit, der verdient seinen Lohn, das sagt er in Lukas 10 zu seinen Jüngern. Gell? Wer die Jünger ausschickt zum Predigen, sagt er, wenn sie euch in ein Haus aufnehmen und euch dort zu essen geben und Unterkunft geben, nachher nehmt es dankbar an, denn der Arbeiter verdient seinen Lohn. Ja? Es ist also ganz normal und auch okay, von der Verkündigung zu leben. Und für den Paulus war das da eine besondere Situation, dass er das nicht getan hat, weil er sie liebt, weil er nicht abhängig werden will von einzelnen Gruppen von ihnen dort. Und er betont es ihnen auch gegenüber. Wovon hat der Paulus dann gelebt? Wir wissen das aus Apostelgeschichte 18, Vers 3, wie er nach Korinth gekommen ist, genau nach Korinth. Er hat bei denen gewohnt, die den gleichen Beruf gehabt haben wie er. Die waren Zeltmacher oder heute würde man sagen Lederspezialist, Lederhandwerker. Gell? Vielleicht so ein bisschen was wie ein Polsterer, ja, wie ihr mal gemacht habt. Er hat dort als Zeltmacher gearbeitet. Und auch, scheinbar waren aber die Korinther nicht die einzigen, wo er sich selbst erhalten hat. In 1. Thessalonicherbrief sagt er das auch, Kapitel 2, Vers 9, also zu den Thessalonicher, die waren früher auf der, von denen ist er gekommen. Ihr erinnert euch doch, liebe Brüder, wie hart ich bei euch gearbeitet habe. Tag und Nacht mühten wir uns ab, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen und niemanden zur Last zu fallen, während wir bei euch das Wort Gottes predigten. Ja? Also er war in dem Sinn kein Vollzeitler, obwohl er sich voll eingesetzt hat für das Evangelium, sondern in Thessalonik und in Korinth hat er mit seinem Brotberuf, mit seinen eigenen Händen gearbeitet, während er gepredigt hat. Sagt aber nicht, dass das so sein muss, sondern sagt, es ist ja ganz normal, dass man von der Verkündigung leben können soll. Es ist vielleicht gut, dass ich mit dem Jochen nicht den Text auch getauscht habe, weil ich kann jetzt ein bisschen auf die Geschichte der Gemeinde eingehen, was der Jochen gar nicht so kann, weil er noch nicht so lange bei uns ist. Viele sind aber da auch bei euch neu und vielleicht ist es für euch ganz unbekannt noch, dass diese Gemeinde hier auch gar nicht unbedingt immer in diesen Räumen, wir sind ja 2003 sind wir da eingezogen, vorher waren wir in der Bernhardgasse drüben, dass da eine Reihe von Männern war, die uns vollzeitlich gedient haben, die als Missionare herkommen sind und diese Gemeinde gegründet und aufgebaut haben. Das war zuerst der Mike Eubanks, den ich persönlich nicht mehr kennengelernt habe, dann der Kirk Booth, dann der Doug Caster und auch der Rudolf Borchardt war bei uns da, haben da gearbeitet, haben die Gemeinde aufgebaut und haben dafür, der Rudolf zum Schluss, einen kleinen Teil, kein Geld gekriegt von uns. Das heißt, die haben sich vollzeitig eingesetzt da, die haben keinen anderen Beruf gehabt, aber sind von Spenden finanziert worden, nicht von uns. Die Missionare sind von ihren Heimatgemeinden finanziert worden und auch der Rudolf aus Deutschland. Das heißt, andere Christen in andere Gemeinden haben denen Geld anvertraut, damit sie bei uns da arbeiten können und bei uns da eine Gemeinde aufbauen können. Sie haben ihre Heimat und ihre Kultur verlassen. Sogar der Rudolf, ja. Deutschland und Österreich sind ja zwei Länder, die durch eine gemeinsame Sprache getrennt werden. Aber für die Amerikaner war das ja noch ärger. Das haben wir immer wieder mal erlebt, gell? Die feiern Feste, die es bei uns gar nicht gibt, gell? Und schauen mitten in der Nacht Sport, ja. Aber auch unsere Bräuche waren denen fremd und es hat auch viele Missverständnisse gegeben, wie etwas gemeint ist, ja. Wenn ein Österreicher sagt, ja, er kommt, dann meint er vielleicht. Und wenn er sagt, vielleicht, meint er sicher nicht. Das haben die erst müssen lernen. Sie haben ihre Heimat und Kultur verlassen, sie haben eine neue Sprache gelernt und wie sie sich geblockt haben damit, Deutsch ist nämlich nicht leicht. Sie haben dann da Kinder gehabt und Familie gehabt, die zwischen allen Stühlen sitzen. Die Kinder sind da nirgends richtig daheim. Sie sind nicht richtige Amerikaner, sie sind nicht richtige Österreicher. Das hat seine Vorteile. Aber es ist auch eine große Last. Das heißt, ihr seht, die haben wirklich ihr Leben eingesetzt da. Jahrzehnte zum Teil. Das ist ein gewaltiger Einsatz und von dem zehren wir auch heute noch. In Wirklichkeit. Bevor der Tag dann gegangen ist, 2006, hat er bei uns schon geschaut, dass er uns auf eigene Füße stellt. Das war schon sein Anliegen. Also er hat nicht gesagt, es ist mir egal, was mit euch weiter dann passiert. Er hat zum Schluss den Ältesten eingesetzt, er hat aber vorher uns auch schon als Prediger geschult. Ich habe sehr viel, eigentlich hauptsächlich von ihm, gelernt, was ich nicht der Ausbildung zum Beispiel in die Richtung, ja. Er hat wirklich Grundlagen gelegt bei uns da. Und wie er gegangen ist, war ja der Rudolf dann auch noch da, 5 Jahre ungefähr als Vollzeitler. Das heißt, die wollten, dass wir auf eigene Füße stehen. Wie ihr wisst, dass wie der Rudolf im Herbst 2011 gegangen ist, war das nicht im Guten. Und einige andere sind auch mit ihm gegangen. Und der Hans hat vom Rudolf einmal gehört, euch wird es so lange nicht mehr geben. Das war schon eine schwierige Situation für uns dann, ohne ein Vollzeiter zu sein. Und deswegen die nächste Frage, brauchen wir als Gemeinde einen, der sich vollzeitig einsetzt? Rudolf hatte dann später, recht bald danach, bei der Live-Church im Spital angefangen, wo er jetzt noch ist. Und der Theo, der uns dann beraten hat in dieser Krisensituation als Gemeinde und der uns geholfen hat, da auf die Füße zu kommen, hat nachher so 2, 3 Jahre später mal gesagt, er macht ja oft Gemeindeberatung und er kommt oft dazu, wenn es so einen Crash oder so irgendwas gibt. Er hat gesagt, Gott hat euch wirklich lieb, wenn ihr da so durchgekommen seid. Es gibt viele Gemeinden, die in so einer Situation scheitern, wenn der Vollzeiter geht, unvorbereitet und auch nicht im Guten. Ja. Wir haben da wirklich Grund, dankbar zu sein, hat der Theo gesagt und der hat einiges auch schon gehört. Wer kann sich erinnern an die Jahreslosung 2012? Das war dann genau das Jahr, wo wir dann eigentlich in dem Sinn allein da gestanden sind und angefangen haben. 2. Korinther 12, Vers 9, wo steht dort? Kommt erst, ja, in einem Monat ungefähr. Genau. Das ist eine Ermutigung, die der Paulus gekriegt hat, dass er nicht, wenn er stark ist, Gott gut dienen kann, sondern dass er, wenn er schwach ist, an Gottes Kraft genug haben soll. Für mich war das, ich meine, ich glaube jetzt nicht so an diese Orakelwirkung von die Losungen, die Jahreslosungen, gell? Weil sonst würde ja in einem Jahr auf der ganzen Welt das Gleiche passieren, in jeder Gemeinde und in jedem Leben und so. Das ist ja nicht der Fall. Aber für mich war das damals wirklich eine Zusage. Dass Gott gesagt hat, auch wenn ihr schwach seid, verlasst euch auf mich und ich werde weiterkommen. Wir haben damals angefangen mit dem offenen Gottesdienst, dass wir eine Predigt weniger haben im Monat, aber dafür Zeit haben, miteinander das zu teilen. Das war eigentlich als Notlösung gedacht, weil wir einfach nicht so viel Predigten uns zugetraut haben. Und sind heute aber eigentlich viele von uns glücklich über die Zeit, wo wir mehr miteinander Zeit verbringen können. Und es sind jetzt dann nur mehr Ehrenamtliche in dem Sinn übrig geblieben und keiner von denen wird bezahlt. Also weder ich, noch der Jochen, noch der Andreas, noch irgendwer kriegt irgendein Geld aus der Gemeinde. Fällt uns jetzt so ein Vollzeiter, der sich den ganzen Tag einsetzt? Ich habe vom Tag nicht so den Einblick gehabt, wie seine Woche gefüllt war. Was er die ganze Woche getan hatte, wie viele Besuche er gemacht hat unter der Woche, wie viele Gespräche er geführt hat, wo er überall war. Ihr habt es vielleicht, die damals schon da waren, alle einzeln erlebt. Ich habe ein paar Besuche gehabt bei ihm und er bei mir, das weiß ich. Aber wenn ich das jetzt auf die ganze Gemeinde aufrechne, wenn er alle so besucht hat, dann ist das schon eine schöne Stückelzeit, die ich zum Beispiel nicht habe. Ja? Wie viele Stunden hat er im Gebet verbracht? Ich weiß es nicht. Wir wissen, dass das Gebet wirklich eine Auswirkung hat. Wie viele Stunden hat er mit Seelsorge verbracht? Das ist ja ganz was Privates, was zwischen zwei Leuten passiert. Das kriegt ja sonst niemand mit. Fällt uns das? Wir haben ein, zwei eher halbherzige Versuche gemacht, einen Vollzeiter wieder zu finden. Also wir haben einmal eine Jobdescription gemacht und das auch bekannt gegeben, dort und da. Es ist natürlich von Anfang an die Frage gewesen, wie können wir sowas bezahlen. Ja? Und unser Budget, ist es heute noch so, geht eigentlich zu 50% in die Abzahlung vom Kredit, von dem Haus. Es wird aber nicht mehr ewig so sein. Ja? Ich denke mal, je nachdem, wie es sich ja, mit den Investitionen für die Schule, es wird so gegen 2030 wird der alte Kredit einmal zumindest abgezahlt sein. Ja? Also es ist in Sicht. Aber bis jetzt gibt es den Spielraum gar nicht so. Also in der Ausschreibung hätte man ja gar nicht sagen können, ja, Vollzeitstelle, so und so, brutto, alles dabei. Hätte man so eigentlich gar nicht gehabt. Aber heute sind wir ohne Vollzeiter, schon 11 Jahre jetzt eigentlich. Und vieles kann jetzt da überhaupt nur geleistet werden, weil jeder von euch und viele von euch sich einbringen und mittragen. Es ist auch schon spekuliert worden, würde diese Einsatzbereitschaft abnehmen, wenn es jetzt einen Profi gäbe, der eh da ist dafür. Ja? Würden noch Brüder in der Leitung und in der Predigt sein? So wie jetzt, wenn wir wissen, dass wir es brauchen. Wenn da jemand ist, der eh da ist. Oder würde der uns richtig anleiten und schulen und richtig begeistern können dafür, für diese Aufgabe erst? Würden wir uns mehr zu Konsumenten und zu Besuchern zurückentwickeln, die sich hinterlernen und sich das Ganze da bieten lassen? Oder würde uns ein echter Coach zu einem richtigen Team eigentlich erst zusammenschweißen? Es ist ziemlich eine theoretische Frage, weil die Chancen, einen Vollzeiter zu finden, sind gering und sie sinken, haben wir gelernt. Ja. Weil einfach überall zu wenig Leute für diese Aufgabe sind und weil immer weniger von Gemeinden finanziert ausgeschickt werden, sondern eben selber zu Recht eine bezahlte Stelle auch suchen. Ja. Können wir aus den eigenen Reihen da was machen? Also ich bin damals gefragt worden, wie Rudolf uns verlassen hat, 2011 im Herbst, ob ich meinen Brotberuf reduzieren würde und mich geringfügig anstellen lassen würde bei der Gemeinde. Und ich habe nur kurz drüber nachgedacht und war eigentlich sehr schnell der Meinung, dass das für mich nicht das Richtige war. Und ich will euch sagen, warum. Wenn ich bezahlt würde für das, was ich in der Gemeinde dort tue, dann würde ich eine sehr große Last von Erwartungen auf mir spüren. Ob ihr die auf mich legt oder ob ich die auf mich legt, das weiß ich nicht einmal. Ja? Aber dann würde ich mich immer fragen, habe ich jetzt genug getan? Oder sollte ich noch jemanden besuchen? War die Predigt gut genug? Ich bin bezahlt worden dafür. Die erwarten was, die Leute. Habe ich genug gebetet? Ich habe nie genug gebetet. Die Stunden, die ich da in die Gemeinde, auch in euch investiere, die müssen freiwillig sein und die möchte ich auch gern geben und die gebe ich auch gern. Und wenn ich bezahlt würde, für mich würde das überhaupt nicht funktionieren. Ja, Herwig ist halt nicht da. Wohl, ist er da? Wo bist du da eingeschlichen? Er hat ja auch die Ausbildung, er hat auch die Erfahrung schon, er hat als Vollzeiter auch schon gearbeitet. Damals auch darüber gesprochen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie er damals dazu gestanden ist, aber die Möglichkeit aus eigenen Reihen haben wir jetzt beide nicht gesehen, ihr kennt sie nicht noch an. Im Café noch fragen. Vielleicht ist es ihm ähnlich gegangen. Ich möchte jetzt noch auf ein kurzes Risiko zu sprechen kommen, das ist mein nächster Punkt. Wes Brot ich esse, das Lied ich sing. Ja? Ihr kennt den Spruch, der Empfänger von Spenden oder von Angehold, der ist weder praktisch noch emotional da ganz unabhängig, von dem er das Geld kriegt. Gell? Wir sehen das ganz tragisch in die Amtskirchen. Ein katholischer Pfarrer oder ein evangelischer Pastor, die werden nicht von ihren Mitgliedern dort bezahlt, sondern die kriegen ein Gehalt von ganz oben. Und die können denen auch anschaffen. Und wir wissen, der Jochen hat dort Einblick, weil er von dort kommt, wir wissen, dass es in der evangelischen Kirche zum Beispiel klare Vorgaben gibt, dass man nicht über so schlimme Sachen wie Hölle oder verloren gehen reden soll. Nicht, dass es nicht stimmt, aber das soll man nicht predigen, das ist nicht einladend, das ist nicht richtig, das passt nicht. Ja? Wes Brot ich esse, das Lied ich sing. Wenn es so eine Vorgabe gibt von dem, der dir dein Gehalt zahlt, dann ist dir das kaum egal. Und es gibt den einen oder anderen Pastor, der das vielleicht trotzdem tut und der auch wirklich Schwierigkeiten kriegt. Ihr kennt vielleicht den, wie heißt er? Den Freund vom Jochen? Achso, der, ja, der ist es ganz bekannter, der Olaf. Ja, ja. Ja, ja. Aber der fällt mir jetzt nicht ein. Der Detmar Hinrichs, genau. Der hat auch, also so was er erzählt, hat aufgrund dessen, dass er wirklich die Bibel predigen will, hat echt so Schwierigkeiten gekriegt, dass sie ihn gegangen sind. Aber das kann es natürlich auch bei uns in der Freikirche geben, gell? Vielleicht ein bisschen subtiler. Wenn wir jetzt einen finanzierten Vollzeiter da hätten, den wir selber zahlen, dann wird auch irgendwie klar sein, wer da in der Gemeinde die größeren Spender sind. Auch wenn der Kassier vertraulich ist und alles, kann man sich, man weiß ja, wie es den Leuten geht, das kann man sich auf drei Finger abzählen. Ja? Und der möchte dann auch die nicht vergraulen, seine Hauptspender, die ihn erhalten. Und vielleicht ist es deswegen gar nicht so schlecht, wie der Paulus das da gemacht hat, dass er sich von einer anderen Gemeinde hat finanzieren lassen, um in Korinth zu predigen. Damit er in Korinth unabhängig ist und seinen auch was einsagen kann, ohne dass er Angst hat, dass sie ihm jetzt an sein Gage kürzen. Oder wegschicken. Und einen Teil von dem machen ja wir auch. Wir finanzieren ja auch die Alice und den Martin in Tansania. Und wir vertrauen ihnen, dass sie dort das Wort Gottes gut und richtig bringen. Und wir laden sie ein, dass sie uns erzählen davon oder so. Aber trotzdem sind sie von uns aus mit dem Geld, was wir ihnen geben, frei, dort zu predigen und dort zu lehren und denen auch vielleicht was Unangenehmes zu sagen. Ja? Oder die Madans. Wir erhalten die, dass sie woanders predigen. Vielleicht war das ein gutes Modell, dann ist zumindest das, wes Brot ich esse, das Lied ich sing, ein bisschen entschärft. Ja? Genau, ich möchte jetzt zum Schluss noch zurückkommen auf den zweiten Teil von dem Text heute. Da geht es jetzt um diese falschen Apostel. Boah, in der Luther ist es ganz schwer zu verstehen, wie er das da so sagt. Deswegen lese ich es eh aus der Neues Leben-Übersetzung. Ich fange an bei Vers 9c am Ende. Nie habe ich euch um die geringste Unterstützung gebeten und werde das auch nie tun. So sicher die Wahrheit, die ich von Christus habe, in mir lebt, werde ich nie aufhören, mich in ganz Griechenland dieser Tatsache zu rühmen. Warum? Etwa weil ich euch nicht liebe? Gott weiß, dass ich das tue. Doch ich werde auch in Zukunft so verfahren und so die Behauptungen all derer entkräften, die damit angeben, sie seien wie wir. Diese Leute sind falsche Apostel. Sie haben euch getäuscht, indem sie sich für Apostel von Christus ausgaben. Doch das überrascht mich nicht. Selbst der Satan gibt sich als Engel des Lichts aus. Und so ist es nicht erstaunlich, wenn seine Diener es ihm nachmachen und sich als Diener Gottes tarnen. Am Ende werden sie für all ihre bösen Taten die verdiente Strafe erhalten. Um es noch einmal zu wiederholen, glaubt nicht, ich hätte den Verstand verloren, wenn ich so mit euch spreche. Und falls ihr es doch tut, hört mir trotzdem zu, wie ihr jemanden zuhören würdet, der Unsinn redet, während ich nun ein wenig angebe. Gott will solche Angeberei nicht, aber ich verhalte mich ja jetzt wie einer, der Unsinn redet. Und da werden andere mit ihren Leistungen protzen, und da andere mit ihren Leistungen protzen, will ich das jetzt auch tun. Schließlich hört ihr, die ihr euch für so weise haltet, offenbar gern Leuten zu, die Unsinn reden. Ihr nehmt es hin, wenn sie euch zu ihren Sklaven machen, euch alles wegnehmen, was ihr besitzt, und euch übervorteilen. Wenn sie vornehm tun und euch ins Gesicht schlagen. Zu meiner Schande muss ich bekennen, dass wir dazu nicht mutig genug waren. Doch womit sie auch immer angeben, ich rede jetzt wieder Unsinn, das kann auch ich vorweisen. Sie geben sich für Hebräer aus, das bin ich auch. Sie sagen, dass sie Israeliten sind, ich ebenfalls. Sie sind Nachkommen Abrahams, ich bin es auch. Genau. Da hört mir der Text jetzt auf, da werden wir dann später weiter predigen. Er redet jetzt von diesen falschen Aposteln, im Text dort stehen Pseudo-Apostel. Ja? Also sie tun so, wenn sie Apostel sind oder nicht. Das erste wichtige Kriterium, woran er sie erkennt, das steht in die Verse 1 bis 7, die der Jochen nächste Woche machen wird, nämlich sie predigen einen falschen Christus und ein falsches Evangelium. Ja? Das lassen wir jetzt einmal auf die Seiten, auf das wird der Jochen noch eingehen. Aber da jetzt im Vers 20 kommt er auch auf andere Sachen zu sprechen. Und eins möchte ich gleich festhalten. Daran, dass sie sich bezahlen lassen, für das kritisiert er sie nicht. Ja? Weil er sagt ja, das ist komplett in Ordnung, dass jemand von der Verkündigung lebt. Das ist nicht das Kriterium von einem falschen Apostel, dass nur der Richtige gratis arbeitet und der Falsche dafür ein Geld kriegt. Das ist es nicht. Die Sachen, die er da in Vers 20 schreibt, ich habe es jetzt in zwei verschiedene Übersetzungen angeschaut. Der erste Punkt ist Versklaven oder Knechten. Der zweite Punkt ist, sie nehmen euch alles weg, sie zehren euch auf, schreibt der Luther. Ja. Sie übervorteilen euch. Der Luther sagt, sie fangen euch ein. Also es ist ein bisschen mit Betrug, ein bisschen eine Linke. Dann sie tun vornehm. Der Luther sagt, sie überheben sich. Ja. Und sie schlagen euch ins Gesicht. Das haben sie beide gleich formuliert. Wenn wir das zusammenfassen, was kriegt man für einen Eindruck von Leuten, die sowas tun? Dass Sklaven alles wegnehmen, übervorteilen, vornehm tun, ins Gesicht schlagen. Ich habe da zwei Sachen gesehen. Das erste ist Machtmissbrauch. Ja? Also sie missbrauchen die Autorität, die sie sich nehmen. Es gibt nämlich schon eine echte, verdiente Autorität auch. Ja? Wenn jemand sich gut auskennt und etwas sagt, was er verstanden hat, dann hat er. Und wir kennen die Person, dann hat das für uns Gewicht. Das ist eine echte Autorität. Aber diese Autorität kann auch missbraucht werden. Sie wird dann manipulativ missbraucht. Sie wird eben zum eigenen Vorteil missbraucht. Weil das ist der zweite Aspekt, ich habe euch das auch hergeschrieben, Selbstüberhöhung, ja, Egoismus. Da steht dort eben, dass sie vornehm tun, dass sie sich überheben und sich selbst zu wichtig nehmen. Ein wirklicher Apostel, dem geht es um Jesus und nicht um ihn selber. Dem geht es um die Leute, die er erreichen will und nicht um ihn selber. Und das, was da steht, Machtmissbrauch und Selbstüberhöhung, das ist auch im Ehrenamt sehr gut möglich. Dafür brauchst du nicht bezahlt werden, dass du das tust, dass du die Versuchung hast. Die Geschichte, dass jemand einen Traum geholt kriegt als Fernsehprediger und einen Privatjet hat, die gibt es eh leider drüben in die Staaten. Ich weiß nicht, warum die so verrückt sind. Bei uns wird das eh nicht passieren. Also die sagen, brauchen wir es nicht machen. Aber die Bibel sagt klar, Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist nämlich auch ein Zitat aus dem Psalmen. Und wenn jemand sein Image poliert, wenn er schaut, dass ihm nichts anhängt, dann muss er, weil jeder hat Fehler, ja, dann muss er seine Fehler vertuschen. Und wenn da jemand was mitkriegt, dann muss man die Person unter Druck setzen, dass das nicht aufkommt oder diskreditieren oder so weiter. Und solche Spielchen können alle laufen. Und Gott schaut da nicht lang zu. Hochmut kommt vor dem Fall. Gott schaut da nicht lang zu, weil es ist seine Gemeinde. Und so wie die ganzen Fernsehprediger einen nach dem anderen auffallen, und aufplatteln und aufgedeckt werden, so lässt Gott das nicht lang zu, weil es ist seine Gemeinde und das sind seine Schafe. Und es hat da einen guten Grund, dass die Ältesten und die Leitung ein Team sein sollen, dass das nicht einer allein ist, weil einer allein viel eher die Möglichkeit hat, sich aufzuspülen und zu was zu verduschen, als wie ein Team, wo man dann gegenseitig aufhören und schauen kann. Und diese biblischen Voraussetzungen, die da stehen für Leitung und für Dienste in der Gemeinde allgemeiner, das sind nicht, dass jemand gut auf einer Bühne stehen und reden kann, sondern da stehen ganz andere Sachen drin. Ihr wisst es, ja. Also, nach über 20 Jahren mit Vollzeitlern, jetzt sind wir jetzt mehr als 11 Jahre schon ohne Profi da gemeinsam unterwegs. Ja? Und es kann sein, dass Gott das so führt, dass wir jemanden finden, den wir halb oder ganz anstellen können. Realistisch ist es nicht im Moment, muss ich ehrlich sagen. Aber für Gott ist das möglich. Ja? Und in der Zwischenzeit, bis das so ist, möchte ich euch einfach bitten, loben und danken wir Gott, dass er uns bewahrt und geleitet hat über die 11 Jahre bis jetzt. Ich möchte mich bedanken für jeden, der sich irgendwie einbringt. Es gibt so viele Sachen, die uns gemeinsam dienen da. Bleib nicht nur ein bloßer Besucher, wenn du da ein Besucher bist. Bleib nicht nur ein Konsument, der sich berieseln lässt. Wenn du noch nicht weißt, wo und wie du mithelfen kannst und dich einsetzen kannst, dann frag einfach, mach die Augen auf, schau, wo was gebraucht wird, frag jemanden, von dem du das Gefühl hast, der hat zu viel zu tun, oder vielleicht siehst du eine Aufgabe, die noch überhaupt niemand erfüllt und hast ein Herz dafür. Komm zu uns. Ich glaube, Gott hat für jeden einen Platz, sich einzusetzen, nach seinen Kräften und Fähigkeiten. Und bitte mir doch Gott immer wieder, uns das zu schenken, was wir als Gemeinde brauchen. Weil er hat es bis jetzt getan und er wird es auch weiterhin tun. Wir brauchen Geld, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Ich weiß gar nicht, wie es mit den Heizungskosten heuer ausschauen wird. Wir haben da bei der Gemeindeversammlung ein bisschen drüber geredet. Wir brauchen Motivation und Einsatz. Wir brauchen Talente und Ideen. Wir brauchen auch, dass wir Gefahren und Irrwege erkennen. Wir brauchen den Durchblick. Wir brauchen Seelsorge. Und wenn wir keinen Profi haben, der das kann, dann müssen wir untereinander ein offenes Ohr haben und füreinander uns anvertrauen und füreinander beten. Wir brauchen Versöhnung und vor allem brauchen wir Dankbarkeit. Und ich glaube, wir haben sehr viel Grund, dankbar zu sein. Ich möchte noch beten. Danke, Herr, dass wir ja, wie wir vor 11 Jahren da gestanden sind, dass wir diesen Vers krieg haben. Lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich möchte so bitten, Herr, dass du uns da weiter hilfst, auf dich zu vertrauen. Und ob wir jetzt jemanden, einen Profi kriegen oder nicht, wir wollen an deiner Hand gehen. Danke für alle Menschen, die noch immer da sind. Danke für alle, die inzwischen dazugekommen sind. Segne auch die, die inzwischen nicht mehr bei uns sind. Wir vertrauen dir, Herr, dass du mit jedem einen guten Weg hast und danken dir, dass der Weg für die, die jetzt da sitzen, gemeinsam in dieser Gemeinde und in diesem Raum und in dieser Familie ist. Danke dafür, Herr. Amen.